Heute möchte ich über Erfolg sprechen. Über die Art und Weise, wie die Welt Erfolg definiert, wie Gott Erfolg definiert und wie wir Erfolg definieren. Was bedeutet es, wenn Sie heute jemanden als erfolgreich bezeichnen? Hier ist eine Definition, was es bedeutet. Es bedeutet, Geld zu haben, richtig? Es bedeutet, dass die Person irgendwie wohlhabend ist. Erfolg bedeutet, dass die Person Geld hat, aber das könnte eine Herausforderung sein, wenn es darum geht, echten Erfolg im Leben zu messen. Wir alle kennen die Ebenezer Scrooges von Charles Dickens dieser Welt. Sie haben Geld, aber keine Freude, das Auto und fahren nirgendwo hin. Wir alle wissen, wie sowas aussieht. Allerdings glauben wir gleichzeitig daran, dass wir in Gottes Reich leben, einem Reich des Überflusses, der Leistung, der Träume, der Kreativität, des Überfließens. Was also ist Erfolg? Hier ist ein anderer Weg, Status. Worum geht es beim höchsten Status? Ruhm, Ehre. Manche Menschen wollen unbedingt berühmt sein. Der verstorbene Matthew Perry betete, wie er in einem Interview sagte, zu Gott: Gott, bitte gib mir Ruhm. Und Gott gab ihn ihm. Und er sagt, das hat mein Leben zerstört. Traurig. Wie viele Berühmtheiten müssen wir noch sehen? Wie viele Geschichten müssen wir noch von Menschen hören, die sagen, dass Ruhm ein bisschen so ist, wie Drogen zu nehmen? Wenn man den Ruhm hat, weiß man, dass er einen umbringt, aber man kann nicht mehr ohne ihn leben. Streben Sie nicht danach. Lassen Sie sich nicht davon einfangen, aber wir glauben auch, dass Gott nicht will, dass wir Mauerblümchen sind, sondern dass wir in dieser Welt etwas bewirken. Gott will sicher nicht, dass Sie ein Fußabtreter sind. Er möchte, dass Sie die Welt verändern. Er möchte, dass Sie einen positiven Einfluss auf Ihre Familie und Ihre Freunde haben. Daran glauben wir alle. Aber das wäre doch eine Frage des Status, oder? Was ist es also? Was ist Erfolg? Jesus hat erlebt, wie seine Jünger darüber diskutiert haben, wer der Größte wäre. Ich habe eine Antwort für euch, sagt er. Wenn ihr wirklich der Allergrößte sein wollt, der Allergrößte, dann müsst ihr allen dienen. Das ist ein direkter Hinweis, oder? Hierin liegt der Hinweis. Gute Dinge werden zu wunderbaren Dingen, wenn sie an zweiter Stelle stehen. Zweiter Platz. Nicht an erster Stelle. Zweiter Platz bedeutet, dass du es vermissen wirst, aber du kannst auch ohne es auskommen, ohne den Status, ohne das Geld. Zweiter Platz bedeutet, dass sie Jesus mehr wollen als jeden anderen Schatz in dieser Welt. Zweiter Platz bedeutet, dass du willst, dass Jesus bekannt wird und du willst, dass sein Weg in der Welt bekannt wird, mehr als dass du bekannt wirst. Und das führt uns zu meinen heutigen Überlegungen. Ich möchte dies mit einer Geschichte anhand von fünf Königen vergleichen. Ein Märchen von fünf Königen. Es ist ein Bild von zwei Versionen des Erfolgs. Hier ist der König Nummer 1, ein berühmter Mann aus dem Römischen Reich, Herodes, König der Juden. Es gibt nur ein Problem mit Herodes, dem König der Juden. Er ist kein Jude. Ist das nicht interessant? Ja, er heiratet eine jüdische Prinzessin, eine Makkabäer-Prinzessin, später erwürgt er sie. Er lebt in Angst, er tötet drei seiner Söhne, er mordet sie. Er tötet seinen Schwager. Einer der Gründe, warum die Sadduzäer zur Zeit Jesu so schrecklich und so pro-römisch erschienen, ist, dass sie zu dieser Zeit Herodes nicht mochten. Und so trieb Herodes alle mächtigen und sehr treuen Sadduzäer, die im Tempel dienten, zusammen und er ließ sie alle töten und durch pro-römische Sadduzäer ersetzen. Und er war paranoid und hungerte nach Macht. Er kam an die Macht, weil sein Vater, Antipater Julius Caesar, in Ägypten bei der Belagerung von Alexandria gerettet hatte. Und Julius Caesar gab seinem Vater, Antipater, sehr viel Land und viele Titel. Herodes erbt das Land und den Titel, und Rom sagt, Herodes sei der König der Juden. Und jemand anderes, er ist kein Jude. Er sagt, er ist Edomäer, das ist nah genug, das wird sie nicht kümmern. Er ist wirklich berühmt dafür, ein großer Baumeister zu sein. Wenn Sie nach Israel reisen, werden Sie viele Gebäude von ihm sehen. Das erste, das berühmteste, was er gebaut hat, war der Tempel. Unglaublich. Er hat den Tempel gebaut. Das zweite war eine berühmte Festung, die er benutzte, um Kleopatra, eine andere berühmte Herrscherin jener Zeit, davon abzuhalten, in den südlichen Teil Israels einzufallen. Sie heißt Masada, wir waren einmal dort, Sie erinnern sich. Zu Ehren seines Freundes Caesar baute er diese wunderschöne Stadt namens Caesarea Maritime, eine wunderschöne Stadt am Meer. Und was in dieser Geschichte am wichtigsten ist, er baute etwas, das nach ihm selbst, Herodian, genannt wird. Ein Palast auf einem Hügel, ein prächtiger Festungspalast. Heute ist er nicht mehr so schön, aber damals war es, glauben Sie mir. Und dieser Ort, das Herodian, war nur 3 Meilen von Bethlehem entfernt. Und in der Tat konnte man Bethlehem, das damals ein sehr kleines Dorf war, sehen. In einer dunklen und mondlosen Nacht konnte man es genau sehen und direkt darauf hinunterblicken. Herodes, der König der Juden. Es wird erzählt, dass Herodes, als er starb, so sehr verachtet wurde, dass er auf dem Sterbebett lag und die beliebtesten Adligen des Landes zu sich bringen und sie einkerkern ließ. Es wurde angeordnet, dass sie alle hingerichtet werden sollen, wenn er starb, damit die Menschen weinen und nicht feiern würden. Und dann starb er und sie ließen alle Adligen frei und alle feierten Herodes Tod. König Nummer 1. Hier ist König Nummer 2, 3 und 4. Wir nennen sie die Weisen aus dem Morgenland. Bevor die Bibelkenner mir jetzt eine E-Mail schicken und sagen, dass es nicht wirklich 3 Könige waren, sondern nur Tradition ist, ich weiß, aber es hilft meiner Predigt. Und es ist wichtig. Wir stellen uns die heiligen 3 Könige als die 3 Könige vor, weil sie 3 Geschenke mitbrachten. Es war eigentlich eine Truppe, eine große Parade oder Gruppe von reisenden Zauberern oder Hexenmeistern. Das Wort Magoi ist der Ursprung des Wortes Magie. Und genauso hätte man sie auch gesehen. Es sind seltsame Zauberer aus dem Orient, aus dem fernen Osten, irgendwo aus dem Persischen Reich, vielleicht aus Arabien, vielleicht aus Indien. Ich habe in der Vergangenheit eine Behauptung aufgestellt, für die ich heute keine Zeit habe, nämlich, dass sie tatsächlich Juden waren. Zur Zeit Jesu lebten in Babylonien, das damals zum Persischen Reich gehörte, noch mehr Juden als in Israel selbst, durch das babylonische Exil. Und viele von ihnen pendelten zwischen Babylonien und Israel hin und her, so wie heute vielleicht jemand aus Russland oder New York nach Israel hin und her pendelt. Und so folgten diese Männer einem Stern, wie wir wissen, und sie kamen nach Jerusalem. Und als sie nach Jerusalem kamen, waren es nicht 3 Männer auf Kamelen, sondern eine riesige Gruppe. Es gab Soldaten, die sie beschützten, es gab Diener, die das Essen kochten, es gab vielleicht sogar ein paar Tiere und man denke nur an eine große Parade. So etwas braucht man, wenn man Wochen oder Monate unterwegs ist, um eine Wüste zu durchqueren. Und sie ziehen in Jerusalem ein, niemand weiß, dass sie kommen, die Türen öffnen sich und stellen sie sich die Szene mit Prinz Ali vor, der glücklich ist, aus dem Märchen Aladdin. Sehr ähnlich. Alle stehen in den Straßen Schlange und fragen sich, was da los ist. Sie kommen durch, gehen zum Bürgermeister und sagen, wir sind einem Stern gefolgt, weil wir gehört haben, dass der König der Juden geboren wurde und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Nun, wer ist der König der Juden? Wir haben es gerade gesagt, Herodes. Und wir können sagen, dass Herodes keine Konkurrenz mag. Er mag es nicht, wenn seine Macht bedroht wird. Diese Magier wissen es nicht, aber sie sind in tödlicher Gefahr, in großer, großer Gefahr. Als Herodes das hört, ist ganz Jerusalem in Aufruhr und Herodes ist in Aufruhr und er lädt sie ein, zum Herodian hinaufzukommen, zu dem Palast, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Sie sind also nur ein paar Meilen von Bethlehem entfernt. Sie gehen ein paar Meilen südlich von Jerusalem zu Herodes, sie gehen hinauf in diesen Palast, sie erzählen ihm alles und er sagt, wir wissen, wo dieser Messias geboren werden soll. Die Propheten sagen, er wird in Bethlehem geboren. Das ist der Ort, an dem der Messias geboren wird. Und er sagt, wenn ihr ihn findet, sagt mir bitte Bescheid, damit auch ich hingehen kann und ihn anbeten. Und sie sagen, machen wir. Als sie ankommen, folgen sie weiter dem Stern. Sie finden das Haus, sie finden Jesus und sie können sich vorstellen, dass ein großes Fest stattfindet. Sie haben nicht nur viele wertvolle Gegenstände mitgebracht, die wir heute als sehr wertvoll ansehen würden, nicht nur das Gold, sondern auch Weihrauch und Myrrhe, alles sehr wertvoll. Aber in dieser Gegend des Nahen Ostens wurde tagelang gefeiert, gesungen und musiziert und in Bethlehem gab es ein großes Fest. Und Herodes war nicht da. Und ihm wurde auch später nicht gesagt, wo er das Jesuskind finden würde. Und was wir hier sehen, ist eine Geschichte von 2 Versionen des Erfolgs. Denn wie Herodes können wir sagen, dass die Magier wahrscheinlich berühmt waren. Sie waren sicherlich wohlhabend. Sie waren erfolgreich, aber sie standen unter Gottes Segen. Sie waren auf der Feier. Sie gaben und nahmen nicht. Sie fühlten sich nicht bedroht, sondern segneten diejenigen, die um sie herum waren. Und wir können ganz klar sagen, ich glaube jeder hier, dass obwohl wir nichts von irgendwelchen Gebäuden wissen, die sie gebaut haben, jeder die heiligen 3 Könige mehr kennt als Herodes. Mehr Menschen sprechen über sie, Mehr Menschen haben einen besseren Eindruck von ihnen, weil ihr Erfolg auf Gott zurückzuführen ist. Die Frage, die ich heute stellen möchte, lautet: Wie werden wir wie diese Weisen, wenn wir erfolgreich sein wollen, anstatt uns in einen verdorbenen, schrecklichen Menschen wie Herodes zu verwandeln? Und die Antwort ist einfach, und Sie werden diese Antwort wahrscheinlich vergessen, aber wenn Sie sich daran erinnern, wird sie Ihr Leben verändern, und sie lautet ganz einfach: Folgen Sie Gott. In allem, was Sie tun, folgen Sie Gott. Folgen Sie Gott. Erkennen Sie ihn auf all Ihren Wegen, und er wird Sie auf dem richtigen Weg führen. Genau das taten die Weisen, als sie dem Stern folgten. Sie folgten nicht nur einem Stern, sie folgten Gott. Der Stern war Gottes Wegweiser, der ihnen zeigte, wohin sie gehen sollten. Der Stern ist ein Symbol für Gottes Wegweisung für sie. Es ist Gottes Traum für sie. Es ist Gottes Ziel für sie. Es ist Gottes nächste wunderbare Sache für sie. Und das Erste, was er heute von ihnen hören möchte, ist, dass sie glauben, dass es einen Stern für sie gibt. Und so ist es auch. Gott sieht nicht ihr Alter, ihre Pannen, ihre Fehler. Er kümmert sich nicht um ihre mangelnde Qualifikation oder ihr fehlendes Diplom. Er wählt sie aus. Er hat einen Stern für sie, und es ist sehr schwer, aus unserem Trott auszubrechen. Ich weiß das. Ich habe das auch schon erlebt. Es ist schwer, wenn wir irgendwo festhängen. Es ist schwer, wenn wir nicht weiterkommen, dann aus dem Dreck und dem Schlamm herauszukommen und zu unserem Traum und zu unseren Zielen zurückzukehren. Aber Gott hat einen Weg für sie. Gott hat einen Stern für sie. Sie brauchen nur nach oben zu schauen. Hier ist etwas, das jeder braucht, glaube ich. Jeder braucht einen Traum. Jeder braucht ein Ziel. Jeder braucht eine Vision für sein Leben. Und der Grund, warum wir diese Dinge brauchen, ist, dass es uns Gründe gibt. Sie geben uns Gründe, morgens aufzuwachen. Sie geben uns Gründe, zum Arzt zu gehen und die Behandlungen durchzuhalten. Sie geben uns Gründe, Gewicht zu verlieren. Sie geben uns Gründe, gesund zu werden. Sie geben uns Gründe, zu beten. Sie geben uns Gründe, unseren Nächsten zu lieben. Wenn wir eine Vision und ein Ziel haben, haben wir einen größeren Grund als unseren Schmerz, als unsere Rückschläge und als unsere Schwierigkeiten. Haben Sie übrigens den 5. König erraten? Ich bin sicher, dass Sie ihn erraten haben. Sie alle gehen in die Kirche. Sie sollten seinen Namen kennen. Sein Name ist Jesus Christus, König der Könige und Herr der Herren. Das ist König Nummer 5, falls Sie sich das gefragt haben. Und das ist das Erste, was wir über den großen Traum in Gottes Reich wissen sollten. Erstens, es geht um Jesus und seine Vision für Ihr Leben. Vielleicht ist das zu abstrakt für Sie. Vielleicht sind Sie sich nicht ganz sicher. Vielleicht sind Sie ein neuer Nachfolger Jesu. Sie sind noch nicht gläubig, aber Sie sind interessiert. Also, woher weiß ich, ob mein Traum auch Gottes Traum ist? Hier ist ein Hinweis. Wenn Ihr Traum ungefähr so aussieht, ist er wahrscheinlich von Gott. Wenn Sie helfen und nicht schaden wollen, wenn Sie geben und nicht nehmen wollen, wenn Sie aufrichten und nicht niederreißen wollen, wenn Ihr Traum existiert, um zu dienen und nicht um bedient zu werden, und wussten Sie, dass die ultimative Formel für Erfolg darin besteht, anderen zu dienen? Es ist die Wirkung deines Dienstes. Das ist es, was ich Ihnen sagen möchte. Je größer die Wirkung Ihres Dienstes, desto heller Ihre Zukunft. Das Wort, auf das wir uns hier konzentrieren müssen, ist nicht Dienst. Das Wort, auf das wir uns hier konzentrieren müssen, ist Wirkung. Wir alle wollen anderen dienen, wir alle wollen anderen helfen. Aber wenn Ihr Dienst eine Wirkung hat, wenn er ein Leben berührt, wenn er eine Meinung ändert, wenn er eine Person motiviert, wenn er ein Produkt oder eine Sache schafft, die wirklich einer anderen Person dient, dann wird Ihre Zukunft heller. Nummer zwei, die erste Sache, wie bekommen wir einen Traum wie die drei Weisen? Erstens geht es um Jesus und seine Vision. Nummer zwei, Gottes Träume sind immer große Träume. Immer. Seine Träume sind immer groß. Warum besteht Gott auf großen Träumen? Der Grund ist, dass sie wissen, dass er ein Teil davon war. Wenn Sie einen kleinen Traum haben und ihn verwirklichen, denken Sie, das ist das Ergebnis Ihrer harten Arbeit und Ihres Fleißes. Sie sind so schlau. Aber wenn Sie sich einen großen Traum aussuchen und ihn verwirklichen, dann treffen Sie die Menschen, die Sie auf dem Weg dorthin kennenlernen sollen, mit denen Sie aber nicht gerechnet haben. Alle Türen, die sich spontan geöffnet haben, als Sie sie gebraucht haben, all die Gelder oder Ressourcen, die genau in dem Moment kamen, als Sie sie gebraucht haben, um die Sache zu erledigen. Wenn man am Ende des Weges ankommt, stellt man fest, Jesus war daran beteiligt. Und was bewirkt das? Ich sage es Ihnen, Sie können sehen, dass Sie nicht allein sind, liebe Freunde, dass Gott Sie liebt, dass Gott Ihnen zur Seite steht, um die Aufgabe zu bewältigen, dass Gott Ihnen hilft, all das zu schaffen, wozu Sie berufen wurden. Und es hilft Ihnen zu sehen, wie Gott ist. Wie ist Gott? Er ist ein Gott des Sieges und nicht der Niederlage, ein Gott des Lebens und nicht des Todes. Er ist ein Gott des Überflusses und nicht des Mangels. Dr. Schuller sagte, stellen Sie sicher, dass Ihre Träume groß genug sind, damit Gott darin Platz hat. Das ist richtig. So ist es. Ein kleiner Bonuspunkt zu dieser Idee. Denken Sie daran, dass große und kleine Träume den gleichen Aufwand erfordern. Das tun Sie wirklich. Ich war Pastor einer kleinen Kirche und ich war Pastor einer großen Kirche und ich kann Ihnen sagen, dass beide den gleichen Aufwand erfordern. Es ist sehr seltsam. Ich möchte sogar behaupten, dass es schwieriger ist, eine kleine Gemeinde zu leiten als eine große Gemeinde. Als ich Pastor einer kleinen Gemeinde war, habe ich mich um die Buchhaltung und um die Website gekümmert. Ich habe mich um die Hochzeiten und Beerdigungen gekümmert, Krankenbesuche übernommen, habe jeden Anruf beantwortet. Ich musste dafür sorgen, dass die Miete bezahlt wurde, dafür sorgen, dass Geld auf dem Konto war und ich wurde nicht bezahlt. Und dann habe ich die Hochzeit der Cousine zweiten Grades von jemandem nicht ausgerichtet, weil ich so sehr mit der Website beschäftigt war, dass sie sagten, der ist faul. Darf ich Ihnen sagen, dass es mehr Arbeit war, einen kleinen Traum zu haben, als einen großen Traum? Das stimmt. Ein großer Traum zwingt Sie zu Folgendem. Er zwingt Sie, ein großes Team zu gründen. Einen großen Traum kann man nicht allein verwirklichen. Sie brauchen ein großes Team und eine große Verwaltung. Sie brauchen etwas Größeres. Derjenige, der eine Pizzeria eröffnet und derjenige, der eine Aktiengesellschaft gründet, werden beide genauso hart arbeiten wie der andere. Aber am Ende der Reise werden sie sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Wer von Ihnen weiß, dass die Eröffnung und Führung einer Pizzeria sehr harte Arbeit ist und nicht sehr gut bezahlt wird? Und genau das ist mein Punkt. Die großen Träume erfordern genauso viel Aufwand wie die kleinen Träume. Der Unterschied ist, dass man für die Verwirklichung seines großen Traums ein großes Team braucht. Das klingt doch gut. Ist das nicht großartig? Ich bin ein Schuller. Große Träume brauchen große Teams. Und übrigens, ein großes Team ist nicht nur eine Zahl. Es bedeutet große Menschen in Ihrem Team. Wenn Sie ein Team voller großer Menschen haben, wird alles besser. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Wie können Sie diese großen Träume verwirklichen? Wir müssen uns mit großen Träumern umgeben. Sie müssen Folgendes tun. Ich fuhr durch Hesperia und ich wusste überhaupt nichts über diese Kirche dort, aber der Name der Kirche gefiel mir. Der Name der Kirche war Oase des Glaubens. Was für ein toller Name. Sie wissen, dass diese Pastoren in eine Kirche gegangen sind und gesagt haben, wir wollen Menschen um uns haben, die Glauben haben. Wir wollen nicht mit einem Haufen schläfriger, religiöser Menschen zusammen sein, die keine Träume oder Ziele haben. Wir wollen an ein größeres Leben für uns selbst glauben. Wir gründen eine Kirche und nennen sie Oase des Glaubens. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist es ja wahr. Das ist interessant, nicht wahr? Ich erinnere mich, dass ich zu einer Zeit in meinem Leben Freunde um mich hatte, die ich liebte und immer noch liebe. Aber ich erinnere mich, dass es eine Zeit gab, in der es sich anfühlte, als könne man mit ihnen nichts erreichen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich ein neues Auto bekam. Keine große Sache. Und sie kamen zu mir nach Hause und sagten, oh, du hast ein neues Auto. Und ich ertappte mich dabei, wie ich mir einen Haufen Ausreden und Gründe ausdachte, warum ich ein neues Auto gekauft hatte und dass es ein gutes Geschäft war und dass ich es wahrscheinlich nicht hätte kaufen sollen und solche Sachen. Und diese Freunde verließen mich und später dachte ich, ich brauche neue Freunde. Ich brauche neue Freunde, die mich ermutigen, meine Träume zu verwirklichen und die mir kein schlechtes Gewissen einreden. Das ist nicht ihre Schuld. Das ist die Art von Leben, die Gott für mich vorgesehen hat. Ich erinnere mich, dass meine Schwiegermutter Martine mir dasselbe sagte. Sie sagte, als wir jünger waren und in dieser Kirche waren, sprach die Kirche die ganze Zeit darüber, dass Leute, die viel hatten, stolz waren. Sie waren stolz auf das, was sie hatten. Aber mir wurde klar, dass wir stolz auf das waren, was wir nicht hatten. Wir waren stolz auf unsere Armut. Wir waren stolz auf unseren Mangel. Wir waren stolz auf unser Urteil. Und sie erkannte, dass ich das ändern musste. Noch einmal, wir verurteilen niemanden, aber wir wissen, dass die Menschen, mit denen sie zusammen sind, ihren Glauben beeinflussen werden. Sie wirken sich auf ihre Leistungen aus. Sie beeinflussen ihre Denkweise. Wir wollen mit großen Träumern zusammen sein. Wir wollen positive Menschen um uns haben. Wir wollen mit Menschen zusammen sein, die voller Glauben und Visionen sind. Menschen, die sagen, alles ist möglich. Eine Sache, die wir über die Weisen sagen können, ist, dass sie nicht allein waren. Herodes war allein und immer, wenn ihm jemand zu nahe kam, tötete er ihn. Die Weisen waren nicht allein. Und ich glaube nicht, dass die Durchquerung von 2000 Kilometern Wüste im ersten Jahrhundert eine einfache Sache war. Es muss Tage gegeben haben, an denen ihnen heiß war. Sie Durst hatten, nach Hause wollten oder sich sagten, das ist doch blöd, warum folgen wir einem blöden Stern? Wer ist dieser Typ nochmal? Ich bin sicher, das ist passiert. Aber Balthasar oder einer der drei Könige sagte, nein, wir gehen weiter. Wenn Sie einen Traum bauen, bauen Sie ein Team auf. Und Sie müssen erkennen, dass die Menschen um Sie herum Ihnen helfen werden, schwierige Zeiten zu überstehen, und Sie werden schwierige Zeiten erleben. Jesus sagt uns ganz klar, ein Sturm kommt immer. Wer nicht damit rechnet, ist naiv. Wie können wir uns also auf einen Sturm vorbereiten? Warum sollen wir unser Leben auf einen anderen Felsen bauen, als der Lehre Jesu zu folgen? Wir umgeben uns mit der Art von Menschen, die uns helfen werden, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Und ich glaube, diese Art von Menschen finden Sie in dieser Kirche, und ich heiße Sie bei Hour of Power willkommen. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Ein berühmter Trainer sagte einmal, dass man nicht im Spiel, sondern bei der Spielerauswahl gewinnt. Das ist so wichtig. Ihr Team ist so wichtig. Es ist so wichtig, wen Sie in Ihrem Team haben. Sie brauchen Menschen, die schlauer sind als Sie. Sie brauchen Menschen, die größere Träume haben als Sie. Sie brauchen Menschen, die Sie herausfordern und nicht runterziehen. Menschen, die Sie aufbauen und ermutigen und Sie durch schwierige Zeiten tragen. Mein Großvater hatte ein tolles Team, wussten Sie das? Ich glaube, es war John Crane, der die erste Million Dollar für die Crystal Cathedral spendete, nicht wahr? John und Linda Crane. Genau. John Crane gibt also meinem Großvater 1 Million Dollar für die Vision, das zu bauen, was viele für das wichtigste Kirchengebäude in Amerika halten. 10.000 Fenster, eine Crystal Cathedral, eine unglaubliche Vision. Und er versucht, Geld aufzutreiben, um diese Kirche zu bauen. Er will sich kein Geld leihen, er will es bar bezahlen. Er kann das Geld nicht aufbringen, er hat seine Million Dollar, aber niemand sonst scheint etwas geben zu wollen. Er ruft John Crane an und sagt, Mr. Crane, es tut mir so leid, ich muss Ihnen Ihre Million zurückschicken. Und John Crane sagt, wie meinen Sie das? Er sagt, niemand sonst gibt was dazu. Und John Crane sagt, mit 1 Million Dollar können Sie doch sicher was anfangen. Und Dr. Schuller sagt, was meinen Sie? Und er sagt, können Sie mit 1 Million etwas anfangen? Und Schuller meint, ich nehme an, ich kann ein Loch graben. Dann also graben Sie ein Loch, grab ein Millionen-Dollar-Loch. Mein Opa gräbt ein Loch, ein Millionen-Dollar-Loch, und alle Reporter kommen, die Kameras, die Zeitungen. Dr. Schuller baut ein Gebäude mit 10.000 Fenstern. Und die Leute beginnen zu spenden. Die Leute sagen, wow, er macht es wirklich. Die Kräne sind draußen, die Bagger baggern, und es ist passiert. Können Sie sich vorstellen, dass er so kurz davor war, aufzugeben? Die Sache, die ihm durchgeholfen hat, war ein Mann. Ein Mann, der sagte, graben Sie ein Loch. Ein Mann. Das ist die Bedeutung der Menschen in Ihrem Leben. Umgeben Sie sich mit Träumern, erfolgreichen Menschen, Menschen, die Sie aufrichten und nicht niederreißen. Es könnte Ihnen passieren, dass Sie unter Leute kommen, die so denken wie manche Australier. Dort gibt es ein Sprichwort. Eine Mohnblume, die sich von anderen abhebt, wird abgeschnitten. Es gibt solche Menschen in den USA, die so sind. Man sollte sich nicht mit solchen Menschen abgeben. Halten Sie sich von solchen Leuten fern. Halten Sie sich in der Nähe von Menschen auf, die sagen, komm, Mohnblume, wachse höher, höher, werde größer, du kannst es schaffen, ich glaube an dich. Das ist es, was Gott sieht, wenn er Sie sieht. Er ist Ihr Vater und er liebt Sie. Er versucht nicht, Sie zu vernichten, sondern Sie aufzurichten. Er versucht nicht, Sie zu verurteilen, sondern Sie zu ermutigen. Er möchte, dass Sie sehen, was Sie alles sein können und was der Glaube in Ihrem Leben bewirken kann. Nummer 4, wenn Ihr Traum klar wird, wird er zu einem Ziel und Sie sind einem ganz neuen Leben einen Schritt näher gekommen. Es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, was die Weisen taten und was sagten sie? Sie sagten, wir folgen einem Stern. Das ist doch ganz klar. Ich habe mich gefragt, ob sie überhaupt wussten, dass sie nach Israel gehen würden. Das war einfach die Richtung, in die der Stern ging, oder? Sie sagten, oh, er geht in diese Richtung. Los geht's, da geht der Stern, wir müssen ihm folgen. Richtig, hier ist der Stern. Und dann sagen sie, oh no, er geht in diese Richtung. Zeit loszugehen. Los geht's, es ist Zeit zu gehen. Denken Sie daran, als klar war, was Sie tun sollten und was Sie erreichen sollten, wie viel einfacher die Dinge wurden, egal welche Aufgabe Sie hatten. Abstrakt ist nicht gut. Für eine kurze Zeit ist das in Ordnung. Aber wenn Sie wirklich etwas erreichen wollen, dann machen Sie es klar. Ein Ziel in Ihrem Leben ist wie die Hände am Lenkrad Ihres Autos. Es spielt keine Rolle, wie gut das Auto eingestellt ist, egal ob Sie einen BMW oder ein anderes tolles Auto fahren. Wenn Sie die Hände vom Lenkrad nehmen, werden Sie einen Unfall bauen. Haben Sie ein Ziel in Ihrem Leben. Machen Sie es klar. Je klarer, desto besser. Und Nummer 5, das ist die letzte. Die Weisen hatten etwas zu geben. Sie hatten einen echten Schatz. Sie waren nicht nur da, um anzubeten. Sie waren da, um etwas zu geben. Sie hatten etwas, das sie der Welt geben konnten. Sie sagen, ich habe nichts. Besorgen Sie sich etwas. Holen Sie den Schatz in Ihnen hervor. Entdecken Sie den Schatz in sich. Verbringen Sie jeden Tag ein wenig Zeit damit, als Mensch zu wachsen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können. Sie können anderen Menschen dienen, aber wenn Sie sich selbst nicht aufbauen, Wenn Sie keine Bücher lesen, keine Podcasts hören, keine Zeit im Gebet verbringen, sich nicht so entwickeln, wie Sie wissen, dass Sie sich entwickeln sollen, wird Ihr Leben nicht besser werden. Das Leben wird nicht besser, wenn Sie anderen die Schuld geben. Das Leben wird nicht besser, wenn wir unsere politischen Parteien, unsere Regierung, unsere Führer, unsere Schulen, unseren Chef, unsere Arbeit, unseren Ehepartner oder unsere Familie beschuldigen. Das Leben wird nicht besser, wenn es denen besser geht. Das Leben wird besser, wenn es ihnen besser geht. Das Leben wird besser, wenn sie besser werden. Und das geschieht, wenn sie sich selbst weiterentwickeln. In der Kirche nennen wir das Jüngerschaft. Entwickeln Sie sich jeden Tag weiter. Nehmen Sie sich jeden Tag 20 Minuten, eine Stunde oder wie viel Zeit auch immer, um diesen Schatz in sich zu heben. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit wir zeigen können, dass die Kraft nicht von uns, sondern von Gott kommt. Deshalb entwickeln wir die Kraft in uns. Sie zeigt der Welt, was Gott in einem ganz normalen Menschen wie Ihnen und mir tun kann. Übrigens, so sehr ich auch von großen Zielen spreche, haben Sie keine Angst davor, auch kleine Ziele zu haben. Haben Sie winzige Ziele und riesige Ziele, nur keine mittleren. Ist das klar? Mittlere Ziele ist das Schlimmste. Riesige Ziele und kleine Ziele. Warum kleine Ziele? Sie haben sich vorgenommen, mehr Zahnseide zu benutzen. Konkretisieren Sie das Ziel in 3 Zähne mit Zahnseide. Wenn Sie 3 Zähne mit Zahnseide reinigen und wenn Sie 4 schaffen, sind Sie was? Ein Überflieger! Ja! Wahnsinn! Kleine Ziele sind wichtig, weil sie uns in Bewegung bringen. Sie bringen uns dazu, etwas zu tun, anstatt bequem zu bleiben. Deshalb gibt es ein Zauberwort, das wir Momentum nennen. Momentum. Deshalb haben Sie winzige Ziele, die mit Ihren riesigen Zielen einhergehen. Sie bringen dadurch ein wenig Schwung in die Sache. Schwung ist wie ein Zug. Er ist schwer in Gang zu setzen und schwer zu stoppen. Halten Sie den Zug in Gang. Schneller, schneller, mehr Leistung. Los, los, los. Sie können es schaffen. Gott hat bei dieser Predigt an Sie gedacht. Und wenn Sie sie noch einmal hören wollen, können Sie das auf YouTube tun. Gott wollte, dass Sie diese Predigt hören. Das bedeutet, dass Gott immer noch einen Traum für Sie hat. Gott hat einen Stern für Sie. Gott hat eine Vision für Sie, wenn Sie nur nach oben schauen. Die Vision ist da und wartet auf Sie. Schließlich können die Dinge in unserem Leben keinen zweiten Platz einnehmen, wenn Gott nicht an erster Stelle steht. Ich möchte Sie heute ermutigen, zu Gott nach Hause zu kommen. Heute ist ein wunderbarer Tag, um Christ zu werden. Viele von uns denken, oh, vielleicht irgendwann mal, ich mag Gott, ich mag dies und das. Ich möchte Sie ermutigen, liebe Freunde, einen Sprung zu wagen. Springen Sie hinein in Gottes Reich. Vertrauen Sie ihm Ihr Leben an. Leben Sie ein Leben in Frieden mit Gott. Wir alle haben in unserem Leben Fehler gemacht. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen einen Neuanfang. Gott bietet uns das an, weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben und 3 Tage später von den Toten auferstanden ist. Wenn Sie auf ihn vertrauen und an ihn glauben, werden Sie gerettet. Und ich möchte Sie ermutigen, das heute zu tun, bevor Sie gehen. Sie können es einfach in Ihrem Herzen sagen. Laden Sie Jesus Christus in Ihr Herz ein. Und wenn Sie das tun, dann melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Lassen Sie uns beten. Wir lieben dich, Vater, und wir danken dir für deinen Heiligen Geist und deine Gegenwart. Danke, dass du uns große Träume und Ziele gibst. Wir lieben dich und bitten dich, dass dein Heiliger Geist heute in unseren Herzen und Köpfen ist. Vater, wir lieben dich und danken dir. In Jesu Namen beten wir. Und alle sagen Amen.